Sie hat gemeint, Tom, bitte, bitte, ich versuche jetzt nicht ins Wienerische abzudriften, bitte mach keine schwarze Trauerfeier oder irgend so ein Blödsinn, wo alle heulen und dann rumstehen und keine Ahnung. Das bin ich nicht, das war ich nicht, möchte ich auch nicht sein. Ich habe gesagt, okay, mach uns bunt, wir holen Luftballone, wir holen uns einen Schnaps, den trinken wir dann, wenn wir vom Grab stehen oder vor der Urne stehen, trinken wir einen Schnaps. Wir werden Dancing Queen von ABBA spielen, das haben wir auch wirklich gemacht und das war wunderbar und toll, weil sie hat früher gerne getanzt. Ich bin jetzt nicht der spirituellste Mensch, um Gottes Willen, aber ich merke, irgendwie ist sie da und sie begleitet mich. Und die Hülle fehlt, klar, ich habe niemanden zum Armen, aber trotzdem ist sie da. Sie ist in meinem Kopf, sie ist in meinem Herzen, sie ist einfach da. Und das seit Tag 1, seitdem sie nicht mehr lebt, tatsächlich.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, mein heutiger Gast sagt, meine Mutter ist nicht im Himmel, sondern sitzt auf einem Regenbogen, denn der Regenbogen ist was Buntes und ein schönes Symbol für die Ewigkeit. Nach jahrelanger Krebserkrankung ist seine Mutter vor einem Jahr an einem Krankenhauskeim gestorben. Es gab keine Trauerfeier, sondern ein Lebensfest mit Luftballons, die in den Himmel stiegen und einem Schnaps. Was wir durch den Tod lernen können und warum es hilft, über seine Trauer zu reden, darüber rede ich heute mit meinem Gast und ich freue mich auf Tom Zernetz.
Hallo, ich freue mich auch. Danke, dass ich hier sein darf.
Du sag mal, bevor wir jetzt loslegen und einsteigen mit deiner Geschichte, wie immer zuerst in diesem Podcast die Frage Fenster oder Gang. Wo sitzt du lieber, wenn du in die Heimat beispielsweise nach Wien fliegst?
Tatsächlich bin ich ein Fensterliebhaber geworden, hat aber auch den einfachen Grund, weil ich da so ein bisschen für mich meine eigene Bubble habe, aus dem Fenster gucken kann. Ich mag es, mitzubekommen, wie sich Dinge verändern. Ne? Sei es, wenn du durch eine Wolke fliegst, sei es, wenn du im Zug sitzt von einem Bahnhof zum nächsten fährst. Ich mag Veränderungen und das wiederum bringt mich so ein bisschen in so eine eigene Bubble, wo man sehr viel nachdenken kann, sehr viel verarbeiten kann und einfach auch den Kopf mal ausschalten kann. Deswegen sitze ich gerne am Fenster und am Gang ist es mir zu hektisch.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber es ist einfach irgendwie lustig, dass man immer die unterschiedlichsten Argumentationen hört, warum Menschen dort sitzen, wo sie sitzen. Du, bevor wir jetzt richtig einsteigen, tatsächlich ins Thema, einige Menschen werden dich vielleicht nicht direkt kennen, aber werden vielleicht Formate kennen, an denen du schon mitgearbeitet hast, weil du arbeitest als TV- und Casting-Redakteur. Willst du irgendwie zwei, drei Namen droppen, wo du quasi vielleicht sogar schon maßgeblich mitbeteiligt warst?
Ja, maßgeblich ist gut, aber zumindest mitgewirkt habe. Ja, also ich mache das Ganze auch schon seit 12 Jahren und eines meiner größten und liebsten Formate, die ich hier gemacht habe, war das Perfekte Dinner. Ganz schlichtes Kochformat, aber ein Format, was mir nicht viel in meiner Karriere gebracht hat, was mich vorwärts gebracht hat tatsächlich. Aber auch die andere Seite, die lustige oder die Reality-Seite, ich habe auch Love Island mal mitgecastet, was auch sehr spannend war. Natürlich kein Vergleich zum Perfekten Dinner, weil es komplett andere Geschichten sind und vom Kochen zur Nacktheit geht. Und auch Dating-Formate wie Take Me Out habe ich unter anderem betreut letztes Jahr und das ist sehr spannend und auch schön zu sehen, wenn es bei zwei Menschen Klick macht und man da so ein bisschen mitverantwortlich für ist.
Zumindest ein bisschen. Lass uns mal gerade kurz beim Kochen, beim Perfekten Dinner bleiben. Kochst du gerne? Oder?
Um Gottes Willen, nein. Nee? Nein. Also ich koche für mich alleine, wenn ich alleine bin, mal, wenn es sein muss. Nur leider ist mein Problem, dass es, wenn ich koche, dann man davon circa eine Woche leben kann, weil ich zu viel koche. Ich kann keine Größen, also keine Menge einschätzen. Mein Freund kocht Gott sei Dank, deswegen bin ich auch immer froh, wenn ich den Kochlöffel nicht abgeben kann. Das klingt vielleicht auch ein bisschen komisch. Nein, also ich koche, wenn es sein muss, aber ansonsten lasse ich das gerne von meinem Freund machen.
Gibt es ein Gericht, was deine Mutter früher gekocht hat, was dein Lieblingsgericht war irgendwie, vielleicht als Kind?
Ach Gott, meine Mutter war eine tolle Köchin, konnte viel kochen, hat viel von ihrer Mutter auch gelernt und tatsächlich ganz simpel eine Hühnersuppe mit so Klößen drin oder Knödel drin, wie man in Österreich sagt, so kleine Knödel. Das hat sie von ihr geerbt, das Können und das hat sie mir leider nicht weitergegeben. Aber ich bin ja nicht böse, weil ich glaube, ich hätte die Nerven verloren, wenn ich das kochen hätte müssen. Aber das war echt so ein Gericht. Das war schon, das hat was ausgelöst in einem. Das ist, ich finde, Essen löst auch etwas aus in Menschen, wenn man irgendwie den Geschmack genau trifft. Und das hat meine Mutter immer geschafft tatsächlich.
Und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, die vermeintlich banalen Dinge wie eine Hühnersuppe oder Bratkartoffeln oder so, das sind ja, da merkt man wirklich, ne, bei den ganz einfachen Dingen, wer es drauf hat irgendwie, ne?
Unbedingt, unbedingt, um Gottes Willen, also wenn jemand, also man darf sich unterschätzen, ich bin jetzt kein Experte, aber Bratkartoffeln in der Pfanne machen kann auch nicht jeder. Mhm. Ja, manche, dann am Ende sind es vielleicht schwarze Kartoffeln, die da nicht genießbar sind, habe ich auch schon mal geschafft, deswegen lasse ich es auch mit dem Kochen.
Sehr gut. Sag mal, unabhängig von der oder außer der Hühnersuppe, gibt es eine Erinnerung, die dir als erstes in den Kopf schießt, wenn du an deine Mutter denkst?
Ich würde es nicht Erinnerungen nennen. Also ich habe, meine Mutter war eine unglaublich gute Zuhörerin und ich konnte mit ihr über alles reden. Also mit meinem Vater kann ich auch über alles reden. Und meine Mutter, das war nochmal, die konnte mir das direkt ansehen, wenn irgendwas ist. Ich konnte es ihr immer direkt ansehen, wenn irgendwas ist. Und ich glaube, das war so. Klar, es gibt schöne Kindheitserinnerungen, aber das ist etwas, an dem ich mich am liebsten zurückerinnere, dieses nonverbale Kommunizieren auch. Und das können nicht viele Menschen miteinander, aber mit ihr konnte ich das tatsächlich. Oder auch mal verbal, sie hat es auch an meiner Stimme manchmal gehört, wenn es mir nicht gut geht, obwohl man versucht, das immer zu vertuschen, weil vor seinen Eltern möchte man keine Schwäche zeigen. Aber das Zuhören und das war schon eine große Gabe von ihr tatsächlich.
Erinnerst du dich noch an den Moment, wann und wo du damals von der Krebsdiagnose erfahren hast?
Ja, tatsächlich. Ich war zu Hause und sie hat mich angerufen, weil sie eigentlich zu einer ganz normalen Routineuntersuchung wegen im Rücken im Krankenhaus war, weil sie hatte im Vorfeld immer schon Probleme mit dem Rücken, Bandscheibe und hatte Versteifungen. Und da tatsächlich durch das Röntgen hat man einen schwarzen Fleck entdeckt und man war sich natürlich am Anfang nicht sicher. Man musste dann weitere Tests machen und sie hat mich dann angerufen an dem Tag, Tom, die haben da einen schwarzen Fleck entdeckt. Das kann alles sein und auch nichts sein, ne?
Und, in der Lunge, ne?
In der Lunge, genau, in der Lunge. Und durchfangt es dann im Kopf zum Arbeiten an und man denkt so, oh Gott, auf gut Deutsch, what the, Punkt, Punkt, Punkt. Aber man will das noch nicht so ganz zulassen oder sagen, okay, das ist Krebs. Ne? Es ist erstmal ein Verdacht. Und ja, dann ein paar Wochen später kam dann der finale Anruf und ich sagte, das ist Krebs. Und ja, dann war das Thema im Raum und dann musste man damit umgehen lernen. Aber sie war immer eine Kämpferin und man hat auch schnell gemerkt, dass sie gar nicht so viel Zeit hatte, großartig drüber nachzudenken, sondern sie wollte handeln, sie wollte was tun, sie wollte ins Krankenhaus, sie wollte Behandlungen machen, was machen wir als nächstes? Also immer, sie hat direkt die Schritte geplant, weil meine Mutter war ein großes organisatorisches Talent gehabt und wollte immer genau wissen, wann sie was macht und wie sie was macht und was die nächsten Schritte sind und hat sich da gar nicht lange mit aufgehalten, dass sie sich irgendwie in die Ecke setzt und drüber nachdenkt, oh Gott, was passiert jetzt mit mir?
Man funktioniert ja auch erstmal, ne? Also das hilft ja auch manchmal ein bisschen zumindest, das ein Stück weit zu verdrängen und auch zu funktionieren. Im Übrigen darfst du in diesem Podcast ruhig Fuck sagen, ne? Weil,
okay, what the fuck?
Ja, what the fuck, Krebs. Das wollte ich dir noch sagen, weil ich glaube, daran gibt es halt auch irgendwie nichts schön zu reden, ne? Das ist halt einfach auch, glaube ich, genau das, was man dann denkt und fühlt und die Worte, die man da sehr, sehr gerne hier benutzen darf. Sag mal, weil du kommst ja ursprünglich aus Wien,
ja,
und lebst aber ja auch inzwischen in Köln. War das dann in all den Jahren dieser Krebserkrankung, wie war da für dich immer der Abschied, wenn du wieder zurückgekommen bist nach Köln? Hattest du immer das Gefühl von, das könnte jetzt irgendwie der letzte Abschied irgendwie sein?
Das hatte ich am Anfang gar nicht, weil ich ja über jeden Schritt gut informiert war. Sie hat mir auch immer alles erzählt, wie die Bestrahlung voranging, die Chemo voranging. Es gab ja regelmäßige Updates oder Untersuchungen, was diesen Krebs, den sie, by the way, hat sie das kleine Arschloch genannt, tatsächlich. Ich war da immer gut im Bilde und man wusste ja, der hat auch angefangen, tatsächlich, die Behandlungen haben angefangen zu wirken auch. Also der hat sich verkleinert. Die Angst, die noch mitgespielt hat, war immer, kommen Metastasen, streut es. Ne? Ich bin aber nie mit einem, oh mein Gott, ich sehe es jetzt zum letzten Mal, Gefühl nach Hause geflogen, nach Köln, weil das Ganze nicht zu negativ für uns gemacht. Also wir haben uns ganz normal verabschiedet, bis zum nächsten Mal und ich auch immer gesagt, du kämpfst weiter, solange du weiterkämpfen möchtest. Das habe ich immer gesagt. Von Anfang an habe ich ihr das gesagt, weil ich habe meiner Mutter versucht zu verstehen zu geben, dass sie nichts tun muss nur für uns, sondern dass sie das tun muss für sich und ihre Kräfte auch gut einteilen muss, weil das ist ein harter Kampf. Nee, ich bin mit einem guten Gefühl nach Hause gekommen. Ich habe mit ihr auch regelmäßig Kontakt gehabt. Wir haben immer sonntags unser Telefonat gehabt und ich wusste, wie ich schon vorher sagte, natürlich mit dieser Hand ihrer Stimme erkannte ich schnell, geht sie gut oder geht sie nicht gut, hat sie einen guten Tag, hat sie keinen guten Tag. Aber ich habe es auch vielleicht nicht so zugelassen am Anfang, das irgendwie groß auf ein Art Lebewohl zu machen. Wollte ich auch nicht, musste, war auch noch nicht die Zeit dafür.
Erinnerst du dich noch daran, wann du sie dann das letzte Mal gesehen hast, bevor sie verstorben ist?
Weihnachten letztes Jahr, also vorletztes Jahr, also tatsächlich 2021 haben wir das letzte Mal Weihnachten gefeiert. Gefeiert, also es war wir reden von einer Frau, die früher mal über 80 Kilo hatte und dann sich auf 40 Kilo nicht runtergemagert hat, aber durch die Krankheit, durch den Krankenhauskeim, wo wir auch noch gleich mal vielleicht drauf zu sprechen kommen, warum das eigentlich der eigentliche Grund war, dass sie gestorben ist. Das war das letzte Mal, 2021 Weihnachten, mit einem Sauerstoffgerät in der Hand und ja. Aber wir haben uns auch ganz normal verabschiedet. Ich habe mir schon gedacht, dass das jetzt nicht unbedingt in den Endzügen ist, aber ich glaube, dass die Zeit immer knapper wird. Trotzdem haben wir uns ganz normal verabschiedet, weil das für uns sehr, sehr wichtig war, das relativ normal zu halten. Aber auch darüber zu sprechen, das haben wir auch immer getan.
Aber wie geht's denn dir jetzt damit, dass sie quasi nicht an ihrem Arschloch gestorben ist, ne, am Krebs, sondern an einem, ja, irgendwie von außen betrachtet dann manchmal auch so banalen Krankenhauskeim? Macht das irgendwie wütend?
Ja, es macht schon sehr wütend. Es macht... wenn man das hört, dass sie sich ein Krankenhauskram ist, nichts, das machen, haben viele Leute, das kann passieren, selbst in sauberen Krankenhäusern kann das passieren, weil da halt viele kranke Leute sind und die Besucher etc., das kann passieren. Natürlich kommt aber bei ihr der Faktor dazu, sie war eine geschwächte, krebserkrankte Frau nach Behandlungen, Chemobehandlungen, Bestrahlung und so weiter. Natürlich ist der Körper angreifbarer. Dass der so extremst zuschlägt, hätten wir nicht gedacht. Mit aller Wucht, und mit aller Wucht meine ich wirklich, sehr schnell sehr viele Kilos verloren und. Macht ja mit einem schon auch was, wenn du siehst, wie deine Mutter das blühende Leben von 85 Kilo auf einmal auf 40 Kilo sich runtermagert. Sie zwar immer versucht und will und will und will, aber man merkt, dass es immer weniger und weniger wird. Ne? Ja, man war schon wütend und ich bin es nach wie vor, aber es kam auch irgendwann das Akzeptieren dazu. Das musst du irgendwann, weil sonst zerfrisst es dich. Sonst kannst du das nicht weiterleben. Und ich habe für mich auch ganz, ganz schnell gesagt, ich muss diese Erkrankung, Krebs, Keim, whatever, ich muss das ganz schnell in mein Leben irgendwie in mein Leben integrieren, weil sonst kann ich ja gar nicht mehr mein Leben führen, als Sohn, auch mein Vater. Es wird nicht funktionieren, ich würde ja nur jeden Tag daran denken. Und deswegen habe ich mit ihr klar darüber gesprochen, ich habe mit mir selber gesprochen, wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen, dass das normal wird. Und es wurde normal. Irgendwann war es wirklich so, okay, das gehört jetzt zum Leben dazu, der Krebs, der Keim, begleitet uns. Aber ich kann mein Leben weiterführen. Das war wirklich viel mit reflektieren, nachdenken, mit sich selber sprechen, auch mit meiner Mutter drüber sprechen. Wir haben versucht, auch das Thema relativ klein zu halten, ne? Sonst auch über normale Dinge zu sprechen. Weil sonst, es darf nicht passieren, dass dieses Thema dich kontrolliert. Ich glaube, das war so eines der guten Dinge, wie wir das so halbwegs überstanden haben tatsächlich.
Und trotzdem hat es ja natürlich Einfluss immer auf das eigene Leben irgendwie, ne? Und auch natürlich auch auf das Denken, weil der Ursprung Lungenkrebs war. Hat da irgendwie Rauchen für dich eine Rolle gespielt? Hast du geraucht? Hast du aufgehört? Hast du da dein Leben verändert?
Tatsächlich, also meine Mutter hat geraucht. Ich kann natürlich jetzt jeweils Studien aufzeigen, dass das jetzt, ob jetzt Rauchen daran schuld ist, dass man Lungenkrebs kriegt oder nicht. Es hilft natürlich nicht unbedingt, aber es war nicht der ausschlaggebende Punkt, das mal eins vorweg. Ich habe geraucht, als der Verdacht kam, dass sie Krebs hat, habe ich es reduziert. Und als es ausgesprochen wurde, dass es Krebs ist, habe ich es komplett aufgegeben. Und ich habe davor versucht, schon lange aufzuhören zu rauchen, aber wenn man Raucher ist und wenn es einem schmeckt, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Das war für mich, auch so negativ das ganze Thema ist, etwas, was für mich ein positives Ergebnis hatte oder Reaktion hatte.
Einfluss auf
dich. Ja, Einfluss, genau. Quasi, ne?
Ja. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass du nicht sagst, dass deine Mutter im Himmel ist, sondern auf einem Regenbogen sitzt. Warum hast du das Gefühl, sie sitzt auf einem Regenbogen?
Das ist ganz komisch. Man muss dazu sagen, also wir sind schon vor vielen Jahren aus der Kirche ausgetreten und ich habe es mir immer sehr schwer getan mit dem Thema Glauben und ich bin auch so ein Mensch, ich brauche Beweise und bla bla. Und das ist so, ich habe für mich daher immer gesucht, was passt zu mir, was passt zu uns. Und tatsächlich hat sich das so manifestiert, als diese Krankheit sehr extrem wurde und man merkte, das dauert nicht mehr lange, habe ich mir so persönlich vorgestellt, wohin könnte die Reise dann gehen, wo geht generell die Reise hin? Und ich habe ganz, ganz viele tolle Gespräche mit ganz lieben Freunden geführt, sei es in Griechenland, am Meer, mit Cocktail in der Hand, haben wir über solche Themen philosophiert, was wunderschön war. Und ich war immer der Meinung, das, was da jetzt kommt, ist der nächste Schritt. Aber wo könnte ich mir vorstellen, dass der nächste Schritt hingeht? Und ich bin ja auch kein Mensch, der sagt, das ist was Negatives. Und wenn man sich versucht, was Positives vorzustellen, dann sehe ich was Buntes, was Farbenfrohes. Und das ist für mich ein Regenbogen. Es ist jetzt natürlich nicht nur unsere Community, die von einem Regenbogen nicht profitiert, aber uns darstellt, aber es ist für mich auch so ein bisschen das Leben danach. Es ist bunt, es darf bunt sein. Am Regenbogen darf gelacht werden. Also das ist einfach meine persönliche Vorstellung und umso mehr ich darüber nachdenke, umso schöner finde ich das einfach. Es gibt mir auch so ein warmes Gefühl einfach. Und ja, ich habe das dann ganz schnell für mich, war es klar, nein, die ist nicht im Himmel, die ist auf keiner Wolke, sitzt auf einem Regenbogen, die hat ihren Spaß, dann rutscht die vielleicht auf der einen Seite runter, auf der anderen Seite runter, hat da ihre, in Österreich sagt man ihre Gaudi. Und das war ein schönes Gefühl, weil ein Regenbogen taucht ja meistens dann auf, wenn irgendwas, was Unschönes vergeht. Wie wenn es geregnet hat, die Wolken verziehen sich und da kommt ein Regenbogen und so sehe ich das auch tatsächlich.
Und die Sonne, also ne, die braucht die Sonne und dafür. Die Sonne. Und genau, das ist nochmal so schön zu zeigen, dass alles irgendwie vergänglich ist, ne? Total. Und dass es immer irgendwie was vermeintlich Negatives braucht und was Schönes, um was Neues entstehen zu lassen, quasi.
Ne? Wunderschöne Vorstellung. Ja. Und der Regenbogen begleitet mich ständig. Jedes Mal, wenn ich irgendwie auf Reisen bin oder unterwegs bin oder mit meinem Hund Gassi gehe, ich sehe einen Regenbogen, das ist ganz witzig. Silvester am 31.12. letzten Jahres. Wirklich, ich habe die letzte Gassi-Runde des Tages gemacht und ich habe einen Regenbogen gesehen. Und das war für mich so ein Abschluss des Jahres. Es war ganz schön, es war berührend. Ich habe mir natürlich auch eine Träne vergossen, aber es war ein ganz toller Moment. Ne? Und auch im Urlaub. Ich habe auf einmal auf einem Kopfkissen ich weiß, wie ein Regenbogen entsteht mit Lichteinstrahlung und so weiter, aber trotzdem war ein Regenbogen auf meinem Kopfkissen. Ganz komisch. Und das war ein ganz tolles, wohliges Gefühl. Oder wenn ich im Flugzeug sitze, hochfliege, deswegen Fensterplatz. Mhm. Ich sehe da einen Regenbogen. Traumhaft. Das ist wunderschön. Das ist kein trauriges Gefühl mehr, sondern echt ein schönes Gefühl, wenn ich das sehe. Dann weiß ich, okay, da ist irgendwas.
Ist ja auch total wichtig, ne? Also das ist ja das, was wir so in der Trauerbegleitung auch lernen, dass es total wichtig ist, sich in der Trauer mit einem Beziehungsort auseinanderzusetzen. Und es muss nicht der Himmel sein. Es kann ein Regenbogen sein. Es kann aber auch einfach sein, dass man sagt, die schwirrt hier in meiner Wohnung rum oder was auch immer, aber zumindest einen Ort zu finden, wo man das Gefühl hat, da kann man diesen Menschen irgendwie nochmal sehr, sehr nah sein. Ne?
Unbedingt.
Gibt es das in deiner Wohnung? Hast du noch so einen anderen Ort oder hast du manchmal das Gefühl, dass du so mit deiner Mutter manchmal nochmal sprichst?
Also ich habe ganz schnell mein Ritual. Ich hab das, bei mir zu Hause steht ein goldener Rahmen, da ist ihr Foto drin und ich sage gute Nacht einfach. Jeden Abend sage ich gute Nacht, schicke 3 Küsse nach oben, nach links, nach rechts, ganz egal, wo der Regenbogen gerade ist. Und das ist für mich meine Kommunikation. Und ich habe aber immer schon mit meiner Mutter ja sehr gut nonverbal kommunizieren können. Ich weiß immer, ich wusste immer, was sie denkt über Dinge, wie wenn ich mir irgendwie einen Pullover kaufe oder irgendwie ein neues Auto kaufe oder keine Ahnung was. Ich kannte sie einfach extrem gut und ich wusste, was sie denkt. Und jetzt, wo sie nicht mehr da ist, ihren Senf nicht mehr zugeben kann, weiß ich trotzdem, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, einen neuen Gegenstand kaufe oder irgendwie einen Urlaub plane oder was auch immer, ich kann mir vorstellen, was sie darüber denkt, wie sie es findet. Und das ist für mich so die Aura. Ne? Also ich bin jetzt nicht der spirituellste Mensch, um Gottes Willen, aber ich merke, das ist schon gut, was ich gerade tue. Ich merke auch, okay, das ist vielleicht nicht so gut, was ich gerade tue. Irgendwie ist sie da und sie begleitet mich. Und die Hülle fehlt, klar, ich habe niemanden zum Armen, aber trotzdem ist sie da. Sie ist in meinem Kopf, sie ist in meinem Herzen, sie ist einfach da. Und das seit Tag 1, seitdem sie nicht mehr lebt tatsächlich.
Warum habt ihr euch denn eigentlich dazu entschieden, quasi keine klassische Trauerfeier zu machen, sondern zu sagen, nee, wir machen Lebensfest.
Gott, ja, muss ich ja mal fast meine Mutter zitieren. Meine Mutter hat noch Belebzeiten. Und das fand ich auch sehr gut, dass man da über so ein Thema auch mit ihr sprechen konnte, auch bei Lebzeiten, weil das Thema war einfach da. Man musste darüber reden, was passiert dann. Sie hat gemeint, Tom, bitte, bitte, ich versuche jetzt nicht ins Wienerische abzudriften, bitte mach keine schwarze Trauerfeier oder irgend so ein Blödsinn, wo alle heulen und dann rumstehen und keine Ahnung. Das bin ich nicht, das war ich nicht, möchte ich auch nicht sein. Ich sage, okay, dann machen wir ein Lebensfest. Lass uns das einfach bunt gestalten, lass uns dein Leben zelebrieren und nicht den Tod feiern, und also feiern unter Anführungszeichen, aber wir wissen alle, warum wir hier sind, wir wissen, was passiert ist, aber ich möchte heute einfach dich feiern. Und dann haben wir ganz schnell klar gemacht, die und die Leute sollen kommen, auch noch bei Lebzeit mit meiner Mutter, und dann, als es passiert ist, habe ich die größte Planung übernommen, habe meinen Vater versucht, mich zu unterstützen. Ich habe gesagt, okay, machen wir es bunt, wir holen Luftballone, wir holen uns einen Schnaps, den trinken wir dann, wenn wir vom Grab stehen oder vor der Urne stehen, trinken wir einen Schnaps. Wir werden Dancing Queen von ABBA spielen. Das haben wir auch wirklich gemacht und das war wunderbar und toll. Kam mir übrigens auch, als ich am Fensterplatz saß, im Flugzeug, am Weg nach Hause geflogen bin, von Wien nach Köln geflogen bin, habe ich das gehört, Dancing Queen, und da kamen mir sofort die Tränen ins Auge geschossen und wusste, das ist das Lied, was ich auf dem Lebensfest meiner Mutter spielen möchte, weil sie hat früher gerne getanzt, und das war es. Und genau das war auch dann das Lied, womit wir die Lebensfeier beendet haben, was für alle toll war, viele haben geheult, ich war in dem Moment, sogar ein Lächeln kam mir über die Lippen, weil ich das einfach schön fand. Und es wurde eine ganz liebe Freundin von uns hat die Rede gemacht, hat sie auch sehr positiv gestaltet, weil ich mir das gewünscht habe. Ich möchte, dass da drin auch unter Anführungszeichen Lacher vorkommen, lustige und schöne Erinnerungen. Und sie hat das in der Jetztzeit erzählt und nicht im Vergangenen. Und das fand ich schön, weil dann hatte man das Gefühl, man spricht von ihr, als wäre sie nicht weg. Und das war toll. Und dann sind wir alle nachher noch essen gegangen, haben tolle Geschichten über sie erzählt. Und das war ein Tag, der natürlich ist es traurig, natürlich spielt das mit, dass man den Verlust eines Menschen nachtrauert oder nach. Ich finde Trauern auch irgendwie für mich so ein schwieriges Wort. Aber alles in allem war das ein sehr positiver Tag. Wir haben Geschichten rausgekramt, die ich seit Jahren nicht mehr gehört habe oder ich mich gar nicht daran erinnern konnte. Das war deswegen Lebensfest, und ich finde, man muss das Leben feiern. Und ich bin ein ganz großer Freund und Fan dieser mexikanischen Traditionen. Die feiern den Tag der Toten bunt. Mit Musik und keine Ahnung, ich finde großartig. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber Film Coco, ich könnte jetzt mal heulen und lachen, wenn ich den sehe. Das ist genau das, wie ich finde, dass man mit Tod auch umgehen kann. Nicht jeder kann damit umgehen und nicht jeder kann das so, wie ich es gemacht habe, machen. Aber für mich war es genau der richtige Weg, wie ich es machen möchte und wie es meine Mutter hätte wollen. Ja? Genau so, nicht anders. Und
das ist eine schöne also ich finde auch tatsächlich eine rührende Vorstellung. Es war gerade, als du es so erzählt hast, irgendwie mit Luftballons und mit irgendwie Dancing Queen und so. Ich konnte mir das irgendwie vorstellen und hatte so selber irgendwie das Gefühl von mir, schießen gleich irgendwie die Tränen in die Augen. Vor Rührung, ne? Also, weil das einfach so schön ist, das so zu zelebrieren und so stolz darauf zu sein, auf das, was ein Mensch quasi zu Lebzeiten erreicht und gemacht und hinterlassen hat irgendwie auch, ne? Haben das denn alle so gesehen? Weil ich habe manchmal so das Gefühl, dass in unserer irgendwie westlich geprägten Welt viele dieses schwarze, düstere, tief traurige brauchen. Wie haben die Leute das Lebensfest so wahrgenommen? Gab es da Rückmeldung?
Ich möchte da vorweg sagen, ich finde, dass jeder, so wie gesagt, sollte damit umgehen, wie er möchte. Mhm. Und auch diese würdevollen Feiern in Schwarz und so weiter, es ist voll und ganz okay. Mhm. Nur nicht mein Weg. Oder das, was wir wollten. Aber alle, ich habe von vielen gehört, dass sie sich in dem Moment wieder ihr sehr nah gefühlt haben. Und ich fand das auch ganz toll. Man muss sich vorstellen, meine Mutter wurde beigesetzt in einer Urne, sie wurde verbrannt. Und dann standen wir vor dem Grab, das ist ja nur ein kleines Loch dann. Und wir waren, glaube ich, 30 Leute, wir standen um dieses Grab herum. Jeder hat mit ihnen geredet. Es war in dem Moment eine sehr ausgelassene Stimmung. Das ging ganz, ganz komisch, aber es war für mich so in dem Moment, meine Mutter ist dabei, wir quatschen über lustige Dinge. Gut, jetzt lassen wir den Luftballon in die Luft gleiten. Das war für mich dann so das Ende des Tages auch. Aber es war toll. Wir haben auch am Grab gelacht. Und ich finde, sage ich von Tag 1 an auch zu meinem Vater, man muss und darf ganz schnell wieder lachen. Man muss lachen. Lachen und reden darüber ist eine ganz tolle führt zu Heilung, finde ich. Also die Trauer wird immer bleiben, das wird dich immer begleiten. Aber es hilft ungemein, lockerer zu werden, darüber zu reden. Und man darf lachen. Und ich habe an Tag 2, so blöd das jetzt klingt, ich habe ja wieder gelacht. Ich habe versucht zu lachen, weil es wichtig war. Ich bin beim Hund raus, war Gassi, habe Leute getroffen und wir haben uns über Geschichten unterhalten. Und das war ganz wichtig. Und das hat mir in meiner Zeit, in meiner Trauerzeit, sehr geholfen, darüber zu reden und zu lachen.
Ich glaube, Lachen hilft auf jeden Fall, aber ich finde auch, das ist immer wichtig zu sagen, man darf auch weinen, so, ne, weil das ist manchmal auch das Gefühl, was ganz viele Menschen, glaube ich, haben, dann irgendwie ihre Trauer oder ihre Traurigkeit zu unterdrücken. Ich glaube, jegliche Form von Emotion ist gut, sowohl die eine als auch die andere, aber sag mal, wie ist es dir denn dann trotzdem so danach ergangen? Manchmal erschlägt einen das ja, weil man dann doch irgendwie nach so einer Beerdigung vieles erst so richtig realisiert. Gab es denn auch Momente, wo du dich danach irgendwie mal schlecht gefühlt hast?
Ja, die gab es auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe auch geweint, um Gottes Willen. Meine Emotionen waren nicht nur Lachen, auch Weinen. Das gehört auch auf jeden Fall dazu. Und es war ein gutes Ventil für das Gute und für das Böse. Für die Wut, die raus muss. Ich finde, die Wut geht über Tränen einfach nur raus. Man muss dazu sagen, das kennen wahrscheinlich viele Menschen, in dem Moment, wo das passiert und du dann verantwortlich bist für das, was danach passiert, du funktionierst in dem Moment. Und das habe ich. Ich habe meinen Vater, wir waren ein gutes Team, wir haben funktioniert, wir haben eine ganz, ganz liebe Freundin von uns, die Claudia, sie ist nicht verwandt mit uns, aber sie ist Familie, ist wie eine Schwester für mich tatsächlich. Mit der und meinem Vater haben wir wirklich dann Bestatterorganisationen, ich musste von Köln aus ein bisschen näher was machen, organisiert. Und da hat man funktioniert und funktioniert und funktioniert. Und als das Lebensfest vorbei war, so eine Woche danach, da hat mein Körper gesagt, okay, so, jetzt müssen wir wirklich Dampf ablassen auf gut Deutsch. Und das war leider Gottes dann nicht nur weinen, sondern ich wurde leider auch ein bisschen krank. Die Psyche hat zugeschlagen, ich habe Haarausfall bekommen, kreisrunden Haarausfall. Da haben wir auch nur gedacht, warum rieche ich das jetzt eigentlich? Und war wirklich viel krank, habe Ausschläge, also ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber Ausschläge bekommen. Und das war einfach dem Ganzen geschuldet, weil die Psyche irgendwann gesagt hat, okay, du musst irgendwo, musst das Ventil jetzt her. Und wir wissen alle, dass die Haut ist das größte Organ. Und ja, das habe ich dann ein halbes Jahr mit mir rumgeschleppt, dass ich wirklich fast eine Glatze trug wirklich aussah. Ich dachte, okay, ich kann gar nicht ins Freibad gehen, war trotzdem im Urlaub, aber es ging dann im Urlaub auch. Aber das musste auch sein. Also ich habe da jetzt auch gar nicht irgendwie drüber geurteilt und gesagt, oh Gott, scheiße, auf gut Deutsch, warum passiert mir das jetzt? Ich wusste, warum es mir passiert. Und das war auch voll und ganz okay. Gehört auch zum Heilungsprozess. Also das ist eine Mischung aus allem und ich habe da nie böse zurückgedacht über das, dass ich jetzt krank werde, weil es verständlich war, warum es ist. Und das Weinen kam dann auch irgendwann dazu. Es gab die stillen Momente, wo ich für mich geweint habe. Tatsächlich, wenn ich darüber spreche, weine ich gar nicht. Passiert eher, wenn ich Geschichten über Leute höre, die vielleicht auch jemanden verloren haben oder irgendwie, weiß nicht, klassisch Bambi, da habe ich früher nie geheult, heule ich jetzt ohne Ende, ne? Also das ist so, das, ich bin jetzt emotional.
Schaust du den so oft, oder? Das klingt so, als wäre das
Dauerschleife.
Dein Wochenendritual oder so.
Nein, eine Dauerschleife. Nein, das ist, ich bin schon emotionaler geworden, also ich bin weicher geworden. Ich bin auf jeden Fall nicht angreifbarer, aber ich merke schon, okay, ich bin schneller ergriffen von Dingen. Was aber okay ist, es gehört auch vielleicht zu meiner Weiterentwicklung dazu, dass es jetzt einfach so ist, eine Seite, die vielleicht jetzt noch mehr rauskommt, als sie früher da war. Ich war früher auch emotional, aber es ist jetzt nochmal ein Tacken mehr. Aber ich sage immer wieder, das, was mir am meisten hilft, war wirklich reden, einfach drüber reden. Auch wenn es dann irgendwann jemand schon zum 10. Mal gehört hat, aber reden hilft. Reden mit sich selbst, aber auch reden mit anderen drüber.
Tun wir jetzt ja auch.
Ja, darüber, Gott sei Dank.
Darüber reden. Im Übrigen musste ich schmunzeln, als du vorhin einmal erzählt hast, dass du mit Freunden darüber geredet hast, und zwar im Urlaub, am Strand, mit einem Cocktail in der Hand in Griechenland, und gerade hast du auch nochmal vom Urlaub gesprochen, denn ohne dass wir das voneinander wussten, waren wir zeitgleich im letzten Jahr quasi im Nachbarhotel auf einer griechischen Insel. Das ist schon irgendwie auch ein bisschen skurril und gruselig gewesen.
Ich fand das sehr lustig. Ich fand das großartig, als ich dein Foto, das du da gepostet hast, gesehen habe, dachte ich, Moment, Diesen Ausschnitt kenne ich. Kenne ich alles. Wo ist der jetzt hier? Was ist jetzt los? Aber sehr lustig.
Ja, und vor allen Dingen aber wirklich parallel, ne? Also wirklich, wir waren im exakt selben Zeitraum im selben Hotel. Ich war tatsächlich mal einmal auch in deinem Hotel ja zum Sport machen im Fitnessraum.
Da stand ich wahrscheinlich gerade mit dem Cocktail unten am Strand.
Und hast über den Tod und deine Mutter gesprochen.
Ja.
Wenn sie von diesem Gespräch wüsste, von diesem Podcast, was glaubst du, was würde sie dazu sagen?
Ich glaube, sie wäre stolz auf mich, weil ich den Mut habe, darüber zu sprechen, tatsächlich. Ich will mir da nicht selber auf die Schulter klopfen, weil das muss ja jeder für sich selber wissen. Aber was ich vorher schon meinte, reden ist einfach wichtig. Und ich finde, das ist für mich die beste Medizin oder die beste Heilung. Ich glaube, sie fände das gut. Sie würde vielleicht sagen, hätte sich was anderes als die Hühnersuppe sagen können.
Ich konnte so viele tolle Sachen
kaufen. Ja, ich konnte so viele tolle Sachen. Ich glaube, die wäre einfach stolz und würde, glaube ich, ihre Hand auf meine Schulter legen und sagen, ja, das ist schon richtig, was du da sagst und genauso sollte es auch sein. Und nicht anders. Gar nicht anders. Ich glaube, sie wäre stolz auf mich. Das ist auch trotz, es gibt ja Leute, die nach so einer Phase ja in ein tiefes Loch fallen. Das bin ich Gott sei Dank nicht, aber das ist natürlich auch, weil ich Hilfe hatte, weil ich Freunde hatte, Familie hatte, mein Freund, mein Hund. Und das Reden mir auch geholfen hat. Das brauchst du. Du darfst dich dieser ganzen Sache auch nie alleine stellen. Das ist ganz, ganz schlimm. Andere gehen durch eine Therapie, was wunderbar ist. Wenn jemand nicht klarkommt, damit Therapie. Großartig. Reden, was ich immer sage. Aber die würde stolz sein darauf, dass es mir jetzt nach einem Jahr doch gut mir geht's sehr gut. Ich habe es gut verarbeitet. Es wird nie ganz verarbeitet sein. Das wird sich immer begleiten. Aber es wird besser und es wird besser und es wird besser. Und das ist garantiert.
Ich glaube, das ist aber auch total gut und wichtig zu erkennen, ne? Ich glaube, viele Menschen denken, Trauer geht irgendwann weg, aber die geht nicht weg, sondern die bleibt. Wir lernen nur damit umzugehen. Das ist, glaube ich, total wichtig, sie dann auch zuzulassen, Emotionen zuzulassen, ne? Genau das, darüber zu sprechen, Menschen in Erinnerung zu behalten, indem wir über sie reden auch und auch Erinnerungen zu haben. Hast du andere Dinge noch, außer das Foto im goldenen Rahmen, von dem du dich abends verabschiedest und eine gute Nacht wünschst?
Ich habe mir tatsächlich einen kleinen Ring aus ihrer Schmuckschatulle. Der ist nichts Besonderes. Auch der ist kein Diamant. Das ist ein ganz kleiner, schmaler, goldener Ring. Aber der passt mir auch gar nicht so richtig. Aber den tue ich mir manchmal über den Finger stulpen und bin mit den Fingern so dran, dann denke ich an sie ganz viel tatsächlich. Das mache ich ab und an oder wenn ich mal Glück brauche oder irgendwie oder Situation bin, wo ich denke, es nervt mich gerade alles oder irgendwie, ich fühle mich gerade nicht wohl, dann habe ich oft diesen Ring an und der hilft mir dann. Der gibt mir auch so ein bisschen Rückhalt tatsächlich. Aber ansonsten, das, was bleibt und was für mich immer da sein wird, sind die Erinnerungen und das ist das Schönste, was es gibt und positiv schöne Erinnerungen. Und auch, natürlich gibt es auch das wäre was wir gestritten haben, meine Mutter und ich. Frage gar nicht. Aber das, was im Kopf dir bleibt oder im Herzen dir als Erinnerung bleibt, um es nicht das zu schmalzig auszudrücken, das ist schon das Allerwichtigste tatsächlich. Ein Foto ist schön, aber ich habe das Bild von ihr ist immer da im Kopf.
Hast du eigentlich selber Angst vor dem Tod?
Nein. Nicht nach diesen 5 Jahren und nicht. Ich weiß, dass ich bis jetzt, ich bin jetzt 39, aber ich hab ein tolles Leben bis jetzt schon geführt. Ich hab einen tolle Freunde, ich habe einen tollen Freund, ich habe einen tollen Hund, ich habe einen tollen Job, ich habe viele schöne Dinge schon machen dürfen und bin jetzt schon sehr zufrieden mit dem, was war. So, ich glaube nicht, dass es irgendwie jetzt demnächst zeitnah enden sollte, aber man darf auch das nie so, finde ich, zu schön reden, weil du weißt natürlich nie, was passiert, ne? Dreimal auf Holz geklopft, aber man hat ja nie eine Garantie. Trotzdem bin ich, ja genau,
klopf.
Ich habe kein Problem damit, dass es irgendwann vorbeigeht, weil ich auch weiß, dass es nicht das Ende ist. Ich weiß nicht, was danach kommt, ich kann es mir vorstellen. Meine Vorstellung ist da sehr bunt. Ich weiß, dass ich auch auf einen Regenbogen sitzen werde, aber ich habe davor keine Angst. Was ich nicht möchte, ist leiden, wenn irgendwas sein soll. Ich glaube, das ist das Einzige, aber ich möchte kein Mensch zu leiden müssen, weil ich jetzt wegen einer Krankheit oder was auch immer aus dem Leben scheiden werde oder den nächsten Schritt mache. Nee, ich habe da keine Angst vor. Ich finde das auch spannend. Ich bin auch neugierig. Also ich möchte noch, ich habe noch viel Zeit, ich habe hier noch einiges zu tun, ne? Aber ich bin neugierig darauf, was da kommt. Und das ist eine schöne Neugier.
Du hast gerade gesagt, ich habe noch einiges zu tun. Was denn? Was wünschst du dir für dich, für dein Leben noch?
Ja, yes, Gott, es gibt so viel zu entdecken. Also ich möchte noch reisen mehr. Ich möchte noch sehen, wo mich mein Job auch noch hinführt, was für tolle Menschen ich noch kennenlerne. Also alles. Ich möchte das Ding, Freunde von uns haben Kinder bekommen. Ich möchte sehen, wie die aufwachsen. Also es sind spannende Dinge einfach, ne, die da noch kommen. Also gar nicht jetzt, was ich sage, ich möchte jetzt in 10 Jahren ein Haus gebaut haben. Das ist so gar nicht gesehen. Aber ich möchte mitverfolgen können, wie manche Menschen sich weiterentwickeln, was aus denen wird, was aus mir noch werden kann. Ne? Also solche Dinge. Das sind so meine To-Dos. Also ich habe kein spezifisches To-Do, aber ich habe jetzt noch keine Lust, den nächsten Schritt zu gehen. Also ich könnte noch auf jeden Fall ein bisschen aushalten. Also es gibt noch viel, dafür gibt es viel zu schöne Dinge auf dieser Welt, die man sich noch anschauen könnte und erleben möchte.
Apropos Dinge anschauen auf der Welt und reisen, sag mir Bescheid, wenn du das nächste Mal in Griechenland Urlaub machst, dass wir es dann vielleicht schaffen, tatsächlich gemeinsam am Strand einen Cocktail zu trinken und vielleicht auch da über den Tod reden oder über deine Mutter. Sehr gerne. Weil ich finde, das ist ein Thema, das man immer und überall bereden kann. Und wenn es bei einem stillen Wasser in meiner Küche ist. Tom, ich danke dir auf jeden Fall, dass du so krass und so offen über alles gesprochen hast. Ich finde das immer sehr mutig und sehr bewundernswert und finde das nicht selbstverständlich, weil es viele Menschen gibt, die das nicht können und nicht wollen. Und das ist ja auch in Ordnung, aber ich finde das immer sehr, sehr tough, wenn man das kann und so tut wie du. Also danke dafür.
Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Das hat mir heute auch wieder so ein Stückchen wieder, ja, mehr Freiheit gegeben oder wieder ein bisschen mehr Heilung gegeben. Mal reden. Ich sag's immer wieder, hilft einfach. Und vielen Dank dafür, dass ich so ein bisschen meine Story teilen durfte.
Sehr gerne.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.